Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein und ich freue mich sehr, jetzt diese, wie lang war es, eine Stunde, 15 Minuten miterlebt zu haben. Es hat mich sehr angerührt heute Morgen. Die Lieder, das passte alles so gut zusammen, gemeinsam Abendmahl zu feiern. Also vielen Dank. Ich möchte euch mal mitnehmen in ein kleines Erlebnis. Ich war vor vielen Jahren unterwegs im Auto. Ich höre in der Regel Nachrichten und in der Regel höre ich nicht richtig zu. Und dann hörte ich wieder Nachrichten oder ich hörte sie auch nicht und plötzlich wurde ich aus meinen Gedanken gerissen. Da kam nämlich ein Satz, da dachte ich, Mensch, der ist ja gut. Und zwar sagte plötzlich jemand im Radio, wer fühlen will, muss hören. Super, dachte ich, toller Satz. Und dann dachte ich kurz drüber nach und meinte, Mensch, irgendwas stimmt da doch nicht. Den habe ich doch früher immer anders gehört, den Satz. Mein Vater hat doch früher immer zu mir gesagt, wer nicht hören will, muss fühlen. So geht das doch, oder nicht? Genau, so geht das. Wer nicht hören will, muss fühlen. Jetzt nicken einige. Ja, ihr habt das auch gehört. Jetzt haben die da im Radio das einfach umgekehrt und haben gesagt, wer fühlen will, muss hören. Da dachte ich, das ist total pfiffig. Also das ist ja richtig gut. Und zwar sollte das eine Werbung sein für WDR 2, für das Radio hören. Und da haben die diesen Satz rausgehauen und wollten damit sagen, pass auf, wenn du innerlich bewegt werden willst, wenn du wirklich fühlen willst in deinem Herzen, wenn du innerlich aufblühen willst, dann musst du einfach hören, und zwar Radio, am besten WDR 2. Dieser Satz, der ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und ich dachte, der ist super, weil die Bibel sagt uns im Grunde genommen genau das Gleiche. Wenn du fühlen willst, dann musst du hören. Und immer mal wieder komme ich in so Lebensphasen, da denke ich, Matthias, du brauchst mal wieder so ein bisschen was wie so eine innerliche Erweckung. Dass dein Herz mal wieder so richtig aufgeht für deinen Herrn, für das, was du glaubst, für das, was du unterwegs bist. Und der Weg dahin, der geht nur über das Hören. Da bin ich ganz sicher. Wir schauen uns heute Morgen mal eine Person an aus dem Alten Testament. Es geht um einen Mann, der zu fühlen begann, als er hörte. Der war vorher auch gut unterwegs, geistlich gut unterwegs, aber der erlebte so einen inneren Aufbruch erst dann, als er anfing zu hören, als er seine Ohren aufmachte für das Wort Gottes. 2. Könige, Kapitel 22. Da lesen wir von diesem Mann, ich lese uns mal einige Verse und erkläre dann auch noch gleich, um wen es geht und was das für uns bedeuten könnte. 2. Könige 22. Ich lese die Verse 18 bis 20. Da heißt es, zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, zu ihm sollt ihr so sagen. So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte, die du gehört hast, betrifft, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort und über seine Bewohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollen und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, darum habe auch ich gehört, spricht der Herr. In diesem Text geht es ganz betont um das Hören. Da war ein Mann, der hörte auf das Wort Gottes, dann passierte etwas mit ihm. Und dann lesen wir, dann hörte Gott. Es geht hier um Josia, um den König Josia. Bibelkenner unter euch, die wird das jetzt gar nicht groß wundern. Wer war Josia? Josia kam aus einem Elternhaus, in dem er nicht so viel mitbekam, von, was so den Glauben betraf. Sein Großvater hieß Manasse. Und Manasse ist bekannt als einer der gottlosesten Könige im Alten Testament. Der Mann fand später, in fortgeschrittenen Regierungsjahren, fand er dann zum Herrn irgendwann und änderte auch radikal sein Leben. baute die Götzenbilder wieder ab, die er vorher aufgebaut hat, aber dennoch, er gilt als einer der gottlosesten Könige des Alten Testaments, sein Großvater. Sein Vater, der Amon, der war gar nicht lange an der Regierung, das war auch kein guter König. Irgendwann gab es eine Palastrevolte, der Mann kam um und so musste Josia schon mit 8 Jahren König werden. Überlegt mal, mit 8 Jahren hatte der Regierungsverantwortung. Und dann merken wir aber, so wie sein Leben beschrieben wird, dann ging er gute Wege. Mit 16 Jahren als Teenager fing er an, Gott zu suchen. Das wird über ihn gesagt. Im 8. Regierungsjahr, er fing an, Gott zu suchen. Und da ist mir dieser Mann so sympathisch. Ich war auch ein Teenager, als ich den Herrn suchte. Ich bekam von meinem Elternhaus ein bisschen was mit, was den Glauben bekam, aber Glauben betraf, aber mehr so aus Tradition. Und dann fing ich an, als Jugendlicher den Herrn zu suchen und fragte mich auch, was könnte ich tun, um Gott irgendwie milde zu stimmen. Ich kam aber auf keine gute Idee. Mit 20 Jahren fing Josia an, so einige Reformen durchzuführen im Land. Aber erst mit 26 Jahren, da passierte etwas ganz Einschneidendes in seinem Leben. Und das sind unter anderem diese Verse, die wir jetzt gerade gelesen haben. Dieser Mann, der den Herrn suchte, der auch manches für den Herrn tat, der hörte plötzlich das Wort Gottes und das krempelte sein Leben um. Denn der Mann hatte das Wort Gottes vorher nicht. Er lebte in einer Zeit, in der man nicht mehr auf das Wort Gottes hörte. Ich lese uns mal 2. Könige 22, Vers 13. Da heißt es, geht hin, befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches, denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich gegen uns entzündet hat, dafür, dass unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben. Also er lebt in einer Zeit, in der man auf das Wort Gottes nicht mehr hört, weil man es nicht mehr hat. Wir lesen hier von einem gefundenen Buch. Josia, der ist dermaßen gut unterwegs für den Herrn, dass er sagt, komm, wir lassen den Tempel renovieren. Und bei den Renovierungsarbeiten, da findet er das Wort Gottes. Man weiß heute nicht genau, wie groß dieser Teil war. Vielleicht das 5. Buch Mose. Vielleicht war es der gesamte Pentateuch, also alle 5 Bücher Mose, wissen wir nicht so genau. Aber er fand Wort Gottes. Und das wurde vor ihm vorgelesen und dann passiert das, was wir hier lesen in diesen Versen. Ich möchte uns heute Morgen mal 3 Gedanken mitgeben, die ich aus diesen Versen hier herausnehme. Was sollen wir tun mit dem Wort Gottes? Wie sollen wir darauf reagieren, wenn wir das Wort Gottes lesen? Der erste Gedanke, der lautet, höre mit einem weichen Herzen. Wir schauen uns gleich noch an, was das hier bedeutet in diesem Text. Zweiter Gedanke wird sein, höre mit einem willigen Herzen. Und der dritte Gedanke, höre mit einem weinenden Herzen. Das ist genau das, was Josia tat, als er das Wort Gottes nahm und las. Warum nehme ich überhaupt so eine Predigt? Hier trage ich wahrscheinlich Eulen nach Athen. Hier sitzen so viele Menschen, die viele Bibeln im Schrank haben, die Bibeln gut kennen, die sie regelmäßig lesen. Warum? Das Jahr 2020, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, wurde von der weltweiten Evangelischen Allianz zum Jahr der Bibel ausgerufen. Einfach um gläubigen Christen das neu in Erinnerung zu rufen. Leute, wir haben hier einen großen Schatz, das hier, das Wort Gottes. Und lasst uns das regelmäßig zur Hand nehmen. Also das Jahr 2020 ist das Jahr der Bibel. Und da macht es Sinn, am Anfang des Jahres nochmal drauf zu achten, was haben wir hier eigentlich für einen Schatz bekommen von Gott und wie gehen wir damit in diesem Jahr um? Also, höre mit einem weichen Herzen, mit einem willigen und mit einem weinenden Herzen. Erster Gedanke, höre mit einem weichen Herzen. Ich lese uns nochmal, was hier passiert ist, als dem Josia das Wort Gottes vorgelesen wurde. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, zu ihm sollt ihr so sagen. So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte, die du gehört hast, betrifft, weil dein Herz weich geworden ist. Josia hörte das Wort Gottes und sein Herz wurde weich. in dem Moment. Was bedeutet das, ein weiches Herz zu bekommen? Dieser Ausdruck kommt hier und dort im Alten Testament vor, dass etwas weich wird. Vornehmlich wird das Herz weich im Alten Testament. Und wenn das Herz weich wird, also wenn dieser Begriff vorkommt, dann geht es in der Regel um eine Kriegssituation. Also wenn ein übermächtiger Feind vor den Toren der Stadt steht, dann steht dann hier und dort dieser Ausdruck. Das Herz des Volkes wurde weich. Beim Bibellesen lesen wir oft darüber hinweg, weil es meist mit verzagt übersetzt wird. Also wenn ein Herz verzagt wird, wenn ihr das in eurer Bibel lest, dann ist oft dieser Ausdruck dort im Hintergrund. Das Herz wird weich und es wird sinngemäß gut übersetzt im Sinne von verzagt. Ein weiches Herz ist ein verzagtes Herz. Ein Herz, das plötzlich Furcht bekommt, weil es mit einem übermächtigen Gegner zu tun hat. Warum wird das Herz von Josia weich? Weil ihm plötzlich deutlich wird, wer ihm hier gegenübersteht. Dieser Ausdruck, weiches Herz bekommen, ich liebe diesen Ausdruck, da passiert sofort so ein Kopfkino und ich kann mir gut vorstellen, was da gerade in meinem Inneren passiert. Es wird weich. Wir im Deutschen haben auch so einen Ausdruck, wenn wir Angst bekommen, was sagen wir dann? Bei uns wird auch was weich. Die Knie. Ja, bei uns werden dann die Knie weich, dann fangen die an zu schlottern. Bei den Hebräern wird das Herz weich. Vielleicht kann man das gut verbinden, dass wir sagen, dem Herz werden die Knie weich oder so. Dann hätten wir alle zufriedengestellt. Aber versteht ihr, da ist in mir etwas, das erschauert. Und das ist bei Josia passiert, dem schlottern innerlich die Knie. Weil ihm plötzlich deutlich wird, wie groß Gott ist. Ihm müssen Worte vorgelesen worden sein, wo ihm ganz besonders die Größe Gottes deutlich wurde. Und die Allmacht Gottes, vielleicht auch der Zorn Gottes über Sünde, weil das ja auch hier drin steht. Und das ist ein Phänomen, das kenne ich ja gut. Seit Jahren bin ich mit dem Herrn unterwegs. Seit 36 Jahren bin ich gläubiger Christ und bin mit dem Herrn unterwegs. Ich habe schon so viel über ihn gehört, aber so ein Moment, wo mir plötzlich innerlich die Knie schlottern, weil mir deutlich wird, wie groß Gott eigentlich ist. Diese Momente sind selten. Ich war vor einigen Jahren in Norwegen unterwegs mit einem guten Freund. Wir machten so eine Wohnmobiltour und wir wollten unbedingt den Preikestolen besuchen. Kennt ihr den Preikestolen? Ich zeige ihn euch mal. Das ist ein Felsen in Norwegen, direkt an einem Fjord. Dieser Preikestolen, übersetzt heißt das Predigerstuhl, weil das Ding so weit auch zu sehen ist. Das ist so eine Fläche, ungefähr 25 mal 25 Meter groß, aber 604 Meter hoch. Das ist der Preikestolen, ein Felsen. Und dann gehst du auf diese 25 mal 25 Meter Fläche und dann fällt am Rand plötzlich die Felswand senkrecht ab. 604 Meter geht das da runter, bis in den Fjord. Guck mal, das hier ist der Preikestolen. Von unten fotografiert, 604 Meter. Wir haben davon gelesen und dann dachten wir, ja, da gehen wir hin. Das machen wir. Und dann fuhren wir dahin, das war noch ein langer Fußmarsch, du kommst mit dem Auto nicht direkt dahin. Dann kamen wir da an, so sieht das bei gutem Wetter aus. Guck mal, da merkt ihr schon, ne? Das ist ja, 604 Meter hoch. Eine Attraktion in Norwegen, ganz viele Touristen kommen da jährlich hin. Naja, wir kamen da oben an, kein Sonnenschein, bisschen nebelig, der Wind pfiff da oben, wir waren ganz alleine. Aber wir dachten, gut, jetzt sind wir mal da. Und solche Bilder kannten wir auch und wir hatten uns vorher vorgenommen, das machen wir auch. Also wir gehen da so ein bisschen an den Rand, guck mal, so wie der hier vielleicht, ne? Da setzt sich einer auf die Kante und genießt die Umgebung. Und dann haben wir gesagt, so, das machen wir auch. Und dann ging ich da langsam auf die Kante zu Und ich bin eigentlich kein Kind von Traurigkeit, was Höhen betrifft. Ich habe früher auf Freileitungen gearbeitet. Also bin Elektriker von Beruf, habe auf Freileitungen gearbeitet. Vor Höhe habe ich keine Angst, dachte ich. Aber dann war ich da, 604 Meter, der Wind pfiff und die Kante kam immer näher. Und irgendwie dachte ich, nee, Matthias, keine gute Idee. Aber du kannst ja auch so nicht wieder nach Hause und sagen, du warst da nicht an der Kante. Dann ja, habe ich mich auf meine Knie niedergelassen, habe mich auf den Bauch gelegt und bin dann rangerobbt an die Kante. Und dann dachte ich so, jetzt robbst du dich da ran und guckst zumindest mal runter. Und dann robbte ich an die Kante ran und dann der Wind, der pfiff da so richtig hoch, da war so ein Kamineffekt. Da dachte ich, oh nee, runtergucken ist auch keine gute Idee. Dann nahm ich meine Kamera und schob die über die Kante rüber, ne? Und der Wind schlug die dann erstmal so hoch, aber ich habe die ja gut festgehalten. Und dann drückte ich ein paar Mal ab. Das war noch die Zeit, da gab es keine Digitalkameras. Ne? Das heißt, ich konnte nicht überprüfen, sind die was geworden oder nicht. Ich drückte ein paar Mal ab und zack, schnell wieder weg. Ja, die war nichts geworden, sonst hätte ich euch jetzt ein Bild gezeigt davon. Ich habe da irgendwie an die Felswand fotografiert oder so, und es ist nichts geworden. Aber guck mal, da liest du von einem Felsen 604 Meter hoch und du weißt ja wie, auch ungefähr, was 604 Meter sind. Aber dann bist du da und dann merkst du erstmal, was das wirklich bedeutet. Und da läuft es dir kalt den Rücken runter und dann schlottern dir die Knie, was ich vorher gar nicht von mir dachte. Dem Josia ist genau das passiert, dem wurde das Herz weich. Der hat vorher von Gott gehört. Ja, überhaupt keine Frage. Der suchte den Herrn. Und er tat auch viel für den Herrn. Und er hörte auch ganz sicher von der Größe Gottes. Aber was das wirklich bedeutet, das hat er so richtig nie erfasst. Und jetzt wird ihm aber das Wort Gottes aufgeschlagen. Und er liest das Wort Gottes und dann fährt ihm das durchs Herz. Leute, das sind Sternstunden. In unserem Leben mit Jesus, das sind Sternstunden. Wenn du das Wort Gottes nimmst und liest und plötzlich läuft dir ein kalter Schauer über den Rücken. Stellen, die du vorher schon so oft gelesen hast. Und plötzlich läuft dir so ein kalter Schauer über den Rücken, weil du begreifst, ja, das ist ja wirklich wahr. Und Gott ist ja wirklich so groß, wie es da drin steht. Und er ist ja wirklich so heilig und wirklich so gerecht und wirklich so liebevoll. Und dann schlottern dir die Knie. Wenn wir so einen Moment in diesem Jahr der Bibel erleben würden, Leute, dann hätte sich das schon gelohnt. Vielleicht denkt ihr, ja, ja, der Matthias, der ist ja Bibelschullehrer, dem passiert das ja tagtäglich. Das sind Sternstunden. Wenn du die Bibel liest, und dir läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Das kann ich wahrscheinlich an beiden Händen abzählen, wie oft mir das in meinem Christenleben so passiert ist. Das hat nichts damit zu tun, ob du beruflich mit der Bibel umgehst oder ob du sie aus Tradition regelmäßig liest. Das ist was anderes hier. Da wird dir die Heiligkeit und Größe Gottes ganz besonders deutlich und wichtig. Das ist was anderes. Und das schenke uns der Herr, das meint, mit einem weichen Herzen zu hören. Lass dich mal auf das ein, was hier passiert, was du hier liest. Beschäftige dich mit dem Wesen Gottes, mit der Größe Gottes, mit der Heiligkeit, mit der Liebe, mit der Gerechtigkeit Gottes. Und dann bitte Gott, dass er dein Herz weich macht für ihn und für sein Wesen. Höre mit einem weichen Herzen. Gottesfurcht, das ist das, was hier passiert. Dem Josia wird die Gottesfurcht gemehrt. Das Zweite, er hörte nicht nur mit einem weichen Herzen, ihm fuhr es nicht so richtig durchs Herz, sondern er hörte auch mit einem willigen Herzen. Ich lese nochmal Vers 19 im Zusammenhang. Da sagt, wird ja zu Josia gesagt, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest und so weiter. Es fuhr ihm durchs Herz, ja, aber dann hat er die Bibel nicht beiseite gelegt sondern seine erste Reaktion war, er hat sich vor dem Herrn gedemütigt. Auch dieser Ausdruck kommt häufig vor im Alten Testament. Aber wenn es darum geht, sich vor dem Herrn, also vor Gott zu demütigen, gibt es nur einen einzigen Personenkreis, der angesprochen wird. Das sind Könige. Über Demütigen wird über viele Menschen was gesagt. Aber sich vor dem Herrn zu demütigen, das wird nur von Königen gesagt. Entweder, dass sie es getan haben oder dass sie es nicht getan haben. Das ist deshalb so, weil es für Könige ganz besonders bedeutsam ist, sich vor jemand anderem zu demütigen, also sich unterzuordnen. Deshalb nenne ich das hier willig, sich willig dem Willen eines anderen, einer anderen Person unterzuordnen. Das heißt, sich zu demütigen. Könige sind gewohnt zu bestimmen. Könige, wenn die nach oben gucken, also sie gehen auf der Karriereleiter nach oben und dann gucken sie höher, wer ist denn noch eine Stufe über mir? Da ist keiner mehr. Das ist ein Problem. Wenn du auf der Karriereleiter keinen mehr über dir hast, irgendwann bildest du dir ein, mir hat auch niemand etwas zu sagen. Und dann überträgst du dieses Denken ganz schnell auf deine Gottesbeziehung und meinst, ja, dann hat Gott dir auch nichts zu sagen. Und deshalb ist das für Könige so wichtig, so entscheidend. Gelingt es ihnen, sich vor dem Herrn zu demütigen oder nicht? Von dem König Ahab lesen wir, er hat sich vor dem Herrn gedemütigt. Ja, nach der Strafpredigt des Elia. Der Ahab kommt in unserem Denken nicht so gut weg, aber der Mann hat sich in dem Moment bei der Strafpredigt des Elia vor dem Herrn gedemütigt. Auch der Manasse hat es getan, von dem ich gerade sprach, der Großvater Josias. Er hat sich vor dem Herrn gedemütigt, und zwar nach seiner Wegführung. Der Vater Josias, der Amon, der demütigte sich nicht vor dem Herrn, wird ausdrücklich von ihm gesagt. Zedekia demütigte sich nicht vor dem Herrn, aber Josia hat es getan. Ihm fährt das Wort Gottes durchs Herz und er demütigt sich vor dem Herrn. Er ordnet sich Gott unter. Und er sagt, Herr, was du sagst, ist richtig und gerecht. Jetzt könntest du ja sagen, ja gut, das sind Könige, klar, die haben ein Problem damit. In unserem Herzen sind wir alle kleine Könige. Da dürfen wir uns gar nichts einbilden. Wir sind alle kleine Könige und wir meinen, wir wüssten, wie unser Leben zu laufen hat und wie es zu gestalten ist. Und da lassen wir uns auch hier und dort von Gott nicht gerne reinreden. Als ich heute Morgen im Bad stand und schaute in den Spiegel und ich mir das auch nochmal so vor Augen führte, was predige ich heute Morgen und dass es darum geht, sich willig Gott unterzuordnen, da guckte ich in den Spiegel und dachte, Matthias, deine Haare sind keine willigen Untertanen. Ja, deshalb sind sie auch so kurz bei mir und lass die in der Regel auch immer so kurz schneiden. Früher habe ich sie mal selbst gemacht und meine Frau legt manchmal Hand an, die letzten Male von einem guten Freund habe ich sie mir schneiden lassen und letztes Mal, erst vor 2 Wochen oder so, ja, 2 Wochen ist es, glaube ich, her. Er schnitt mir wieder die Haare und irgendwann sagte der mittendrin, Mensch, Matthias, du hast ja Borsten, das gibt's ja gar nicht. Ich habe hinten so einen Wirbel, könnt ihr jetzt gerade nicht so sehen, ne? Aber so einen Wirbel, der lässt sich ganz schwer bändigen und da verzweifelt er immer dran. Hat sich jetzt sogar mal bei einem Profi informiert, was man denn mit so einem Wirbel macht. Und er sagte mir vor 2 Tagen, das ist nichts zu machen, tut mir leid. Den muss man einfach kurz halten. Das ist so, ich käme meine Haare in die eine Richtung und was passiert? Schwupp, sind die wieder in der anderen. Und ich denke, Mensch, Leute, ich muss zum Predigen. Da muss ich ordentlich aussehen und dann käme ich wieder meine Haare nach hinten und schwupp, sind die wieder vorne. Kann es sein, dass Gott mit mir ähnliche Probleme hat, wie ich mit meinen Haaren? Kann das sein? Gott will mich in die eine Richtung führen, bürsten, kämmen, Und was mache ich? Schwupp, gehe in die andere Richtung. Und das hat er schon so oft gemacht. Und dann muss er sagen, Matthias, das muss dir doch klar sein. Ich habe dich doch schon so oft in diese Richtung geführt, dass Gott in mir auch nicht gerade einen willigen Untertanen hat, der gerade bei seinen Lieblingssünden denkt, er könnte selbst bestimmen, wie er sein Leben führt und was er zu tun hat. Dem Josia ergriff eine Gottesfurcht und dann war für ihn klar, wenn dieser Gott redet, dann ist das wahr und dann ist das richtig und dann ist das gut. Und dann will ich diesen Weg gehen, auch wenn in mir alles anders aussieht oder ich gerne andere Wege gehen möchte. Das Problem ist aber, hat das Wort Gottes heute noch überhaupt bei mir einen großen Einfluss? Lese ich es überhaupt noch? Und hat es Einfluss auf mein Leben? Stelle ich mich willig darunter? Im Jahr 2018, da wurde eine hochinteressante Studie durchgeführt unter sogenannten hochreligiösen Jugendlichen. Aber Jugendliche heißt jetzt nicht nur 16 Jahre. Jugendliche geht in der Studie, glaube ich, bis 29. Also vor 2 Jahren war ich auch noch Jugendlicher nach der Definition. Vor 2, 3 Jahren vielleicht. Ja. Also es geht nicht nur um die jungen Leute. Leute, es geht auch um die Mittelalteren. Und ich vermute, wenn man das unter den Alten machen würde, sähe es vielleicht auch nicht groß anders aus. Also unter hochreligiösen Jugendlichen. Und da ging es unter anderem, das ist ein dicker Schmöker geworden, aber unter anderem geht es da auch um die Bedeutung der Bibel. Da wurde festgestellt, dass nur 27% täglich die Bibel lesen. Unter hochreligiösen Jugendlichen, wohlbemerkt. Hochreligiös, das ist so ein Ausdruck, der hat sich in der Forschung durchgesetzt, der meint Jugendliche, die so stark glauben, dass der Glaube ihre Persönlichkeit prägt und ihren Alltag. Also wir sind gemeint. Also nur 27% lesen täglich ihre Bibel. 47% wöchentlich. Schau mal hier, diese Grafik, vermutlich kann man sie gar nicht so gut lesen, ne? Ist ein bisschen klein geraten, sehe ich gerade. Da wurde auch gefragt, sollte man die Bibel wortwörtlich verstehen? Und da kam was ganz Interessantes raus. Nur knapp 18-19% der hochreligiösen Jugendlichen sagen, ja, ja, selbst wenn ich die Bibel lese, aber ich verstehe sie nicht wörtlich. Also wortwörtlich, da müsste man jetzt nochmal drüber sprechen, was das meint. Aber es ging in diese Richtung. Also soll ich die Bibel wörtlich nehmen oder nicht? Dieser rote Balken, diese 33% ungefähr, das ist die Zahl der nicht hochreligiösen Jugendlichen, die zwar religiös sind innerhalb der EKD, der evangelischen Kirche, aber nicht hochreligiös sind. Und da würden viel mehr sagen, man sollte die Bibel wörtlich nehmen. Also gar nicht mehr so viele. Und vielleicht dieser Punkt hier, der mich am stärksten herausfordert, bei der Frage, was stärkt eigentlich deinen Glauben? Nach der Josia-Geschichte müssten wir sagen, ja, das ist die Bibel. Natürlich, die Bibel stärkt erstmal meinen Glauben und viele andere Dinge auch. Und alle Dinge, die hier stehen, das sind super Dinge, die hier stehen. Aber die Bibel liegt nur noch auf Platz 6. Das heißt, am meisten wird der Glaube gestärkt, und das ist auch sehr bedeutsam, durch Lobpreis und Worship. Und bitte, das sind ja gute Dinge. Ich freue mich darüber, dass der Glaube durch Lobpreis und Worship gestärkt wird. Wurde er bei mir heute Morgen auch. Wir sangen Lieder und ich dachte, ja, die gehen so zu Herzen, das hat mich berührt. Persönliches Gebet auf Platz 2, kann man sich darüber freuen, super. Gespräche mit Familien und Freunden, christliche Freizeiten, Platz 4, Predigten, Platz 5, aber dann das Bibellesen erst auf Platz 6. Also bitte, nicht die anderen Dinge jetzt sagen, brauchen wir nicht. Das sind ja gute Sachen, aber was wäre das doch schön, wenn wir im Jahr 2020 die Bibel häufiger zur Hand nehmen. Denn die Bibel ist nicht nur Weltliteratur, die Bibel ist Wort Gottes. Es ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und das ist so wichtig für unser persönliches Leben. Die Bibel zur Hand zu nehmen und sich ihr willig unterzuordnen. Gott zu sagen, das, was ich hier lese, das ist wahr und richtig für mein Leben. Dritter Gedanke. Ich muss mich sputen. höre mit einem weinenden Herzen, nachdem Josia, nachdem sein Herz weich geworden war und er gesagt hat, Gott, ich ordne mich dir unter. Dein Wort ist Autorität in meinem Leben. Dann wird über ihn gesagt in Vers 19b, und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast. Darum habe auch ich gehört, spricht der Herr. Josia hat seine Kleider zerrissen und er hat geweint. Im Alten Testament ist das ein Zeichen für große Trauer, wenn ein Mensch stirbt, wenn eine schwere Sünde im Leben da ist. Wenn dann getrauert wird, dann zerreißt man seine Kleider und dann weint man. Hier ist niemand gestorben, von daher muss man ausgehen bei dieser Stelle, dass Josia sich hier ganz tief seiner Sünde bewusst wurde. Er wurde von Sünde überführt. Und deshalb hat er geweint. Wann habe ich das letzte Mal geweint über meinen inneren Zustand? Über Sünde in meinem Leben? Wir haben heute Morgen Abendmahl gefeiert. Und das ist ja das beste Signal dafür, wenn Sünde in meinem Leben da ist, es gibt keinen kürzeren Weg, als sie loszuwerden. Christus ist am Kreuz gestorben. Wenn ich meine Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. So schnell geht das. Aber wann habe ich das letzte Mal über Sünde in meinem Leben geweint? Den Herrn um Vergebung gebeten und bin umgekehrt. Denn dieses Kleiderzerreißen und Weinen, das meint eine tiefe Umkehr. Ich lese uns mal einen Vers aus 2. Könige 23, ein Kapitel später. Da wird über Josia etwas gesagt, wodurch er herausgehoben wird aus allen anderen Königen. Es heißt in Kapitel 23, Vers 25, vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre, mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft, nach dem ganzen Gesetz des Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Das ist sein Lebenszeugnis. Josia ist ein Mann, und er hat es vor ihm keinen gegeben und nach ihm nicht, der so radikal umgekehrt wäre. Der seine Sünde nicht schön geredet hat und nicht gesagt hat, das machen doch alle, hat mein Vater doch auch gemacht. Und mein Großvater auch. Und das machen doch auch alle Priester in meiner Umgebung. Das machen doch alle. Nein. Er ist umgekehrt zum Herrn. Und darin liegt eine Befreiung. In Umkehr liegt Befreiung. Die Dinge loszuwerden, die uns hindern, mit dem Herrn zu leben. Darin liegt eine ganz, ganz große Befreiung. Was wäre das denn für ein Jahr 2020, wenn wir durch das Wort Gottes, vielleicht auch hier und dort durch Geschwister, angesprochen werden auf Dinge, die dem Herrn nicht gefallen in unserem Leben und wir nicht empört weggehen, sondern auf die Knie gehen, uns innerlich berühren lassen und sagen, Herr, vergib und setz mich wieder neu auf die Spur. Und dann kannst du mit einem befreiten Herzen und mit Flügeln an den Füßen weitergehen, wenn Vergebung da ist. Umkehr ist möglich. Guck mal, das Bild habe ich auch in einem Seminar beim Männertag gezeigt. Kennt ihr dieses Verkehrsschild? Was das bedeutet? Gut, vermutlich gehen euch jetzt so ein paar Sachen durch den Kopf. Ein Freund zeigte mir mal dieses Verkehrsschild, fragte mich das auch. Matthias, was bedeutet dieses Verkehrsschild? Ja, sagte ich, ganz klar, das heißt doch bitte wenden. Ne? Habt ihr wahrscheinlich auch gerade im Kopf. Und dann sagte aber mein Kollege, ja, die Idee ist gut, aber leider falsch. Das Verkehrsschild gibt es gar nicht. Wie, sagte ich, das gibt es gar nicht? Ja, sagte, das gibt es gar nicht. Das ist nur mal so gerade erfunden worden. Guck mal, dieses Verkehrsschild, das gibt es. Im deutschen Straßenverkehr. Da heißt es dann, Wenden verboten. So heißt dieses Straßenschild. Ja. Das heißt, im deutschen Straßenverkehr, das hier sehen wir häufiger, das hier sehen wir nicht. Bitte wenden. Die gute Nachricht ist, hier in der Bibel wird uns genau dieses Zeichen ans Herz gelegt. Wenn das Wort Gottes dein Herz berührt, geh nicht einfach so wieder weg, sondern kehr um. Gott sagt dir, bitte wenden, und dann gehst du jetzt wieder in der guten Richtung weiter mit einem freien Herzen und wirklich mit Flügeln an den Füßen. Da, wo Sünde vergeben ist, das schreibt der König David, da, wo Sünde vergeben ist, da bist du glückselig zu preisen. Da hören die schlaflosen Nächte auf, ja? Da hört das schlechte Gewissen auf und da gehst du wieder befreit weiter. Das hat Josia erlebt. So, diese drei Dinge haben wir heute Morgen miteinander betrachtet. Der Josia hörte das Wort Gottes und es revolutionierte sein Leben. Er wurde innerlich erschüttert. Dein Herz wurde weich. Er staunte neu über die Größe Gottes. Und das veränderte sein Handeln. Er sagte, Herr, ab heute nur noch mit dir als Autorität in meinem Leben. Er hat sich willig Gott untergeordnet. Und er war bereit, sein Leben zu ändern, umzukehren und neue gute Wege zu gehen. Das schenke uns doch der Herr. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir herzlich für dein gutes Wort. Wir haben es vermutlich alle, die wir heute Morgen jetzt hier gerade stehen, bei uns im Bücherschrank. Und doch nehmen wir es so selten zur Hand. Und wenn wir es zur Hand nehmen, nehmen wir es so selten zu Herzen. Ich bitte dich um eine Erweckung auch in meinem persönlichen Leben, jetzt in diesem Jahr 2020. Schenk mir doch, dass ich dein Wort wieder neu lieb gewinne, da wo es vielleicht zur Gewohnheit geworden ist. Schenk doch, dass meine Gottesfurcht wieder an Fahrt gewinnt in diesem Jahr, dass ich wieder neu staunen kann über dich und über deine Größe und über dein Wesen, über deine Liebe, über deine Fürsorge, auch über deine Gerechtigkeit und Heiligkeit. So schenk doch, dass mein Herz neu bewegt wird von dem, was du bist und auch von dem, was du sagst. Und dann schenk, dass es mich nicht kalt lässt und dass es mein Leben prägt. Dass ich bereit bin, mich dem unterzuordnen, auch wenn ich dein Wort nicht immer verstehe, will ich doch glauben, dass es gut und wahr ist. Und dass es eine gute Richtschnur für mein Leben ist. Und dann gib mir auch den Mut zur Umkehr. Nicht an Dingen festzuhalten, die ich schon immer so getan habe, sondern wenn ich erkenne, ich bin auf falschen Wegen unterwegs, dann schenk mir diesen Blick für diesen kurzen Weg zur Vergebung. Es ist ein ehrliches Gebet. Du hast bezahlt für alles, was nötig ist, um seine Schuld loszuwerden. Schenk mir das, dass mir das wieder ganz neu wichtig und deutlich wird in diesem Jahr. Dazu schenk doch Gnade. Amen.